Macht das schön? Besser anders leben. Der Podcast mit Stolli.
Hey, ich bin Stolli. Ich habe mich wieder mit Dr. Burkhard Jahn verabredet und beim letzten Mal haben wir ja schon angedeutet, nein, hat er angedeutet, dass es um Entzündungen gehen soll. Ich bin mal ganz gespannt, ob wir da vielleicht sogar auf unsere vorherigen Folgen zurückgreifen können mit Infos und begrüße jetzt erstmal Dr. Burkhard Jahn. Moin!
Moin, Frau Stoll, moin, liebe Hörerinnen und Hörer. Genau genommen ist das ja nicht ganz richtig, Frau Stoll, was Sie gerade gesagt haben, oder eigentlich sind Sie schon einen Schritt weiter gegangen. Ich hab beim letzten Mal den Begriff Silent Inflammation gebraucht. Ich habe am Ende gesagt, beim nächsten Mal sprechen wir über Silent Inflammation. Dahinter verbirgt sich, und insofern haben Sie recht, in der Tat Entzündung, das heißt auf Deutsch stille oder leise Entzündung, und damit ist genau genommen auch schon die erste Frage eigentlich beantwortet. Worum geht es eigentlich? Es geht in der Tat um stille oder leise Entzündungen. Wie gesagt, der Fachterminus ist Silent Inflammation. Und warum das wichtig ist, welche Rolle das spielt und warum Sie, liebe Hörerinnen und liebe Hörer, davon gehört haben sollten, das werden wir Ihnen heute erzählen. Das ist ein ganz wesentliches Thema, was in der Öffentlichkeit gar nicht so präsent ist. Und Sie werden es heute erfahren.
Ja, das habe ich wahrscheinlich automatisch in meinem Kopf übersetzt, aber Sie haben natürlich recht, ich erinnere mich. Sie haben nicht wirklich von dem deutschen Wort Entzündungen und auch nicht stille Entzündungen gesprochen. Aber nun gut, darum soll es heute gehen. Und ich habe im Nachgang an unsere letzte Folge, habe ich tatsächlich so überlegt, oh, ich glaube, wir werden viele Punkte aufgreifen, ansprechen. Da habe ich zum Beispiel auch natürlich wieder an den Zucker gedacht, weil da haben wir ja auch schon viel drüber gesprochen. Aber ich will jetzt einfach mal Ihnen zuhören, bin gespannt. Vielleicht gibt es ja auch viele neue Sachen, wo Sie sagen, das hatten wir noch nicht, da sollte man auch drauf achten. Oder vielleicht wollen Sie es ganz anders angehen, das Thema. Ich bin gespannt.
Ja, also in der Tat werden wir so auf ein paar Dinge zurückgreifen, die wir hier und da auch schon besprochen haben. Aber wir können ja in der Tat zunächst mal klären, was ist Silent Inflammation? Ins Deutsche übersetzt haben wir es jetzt ja schon. Was ist es am Ende und warum ist das wichtig? Es ist deswegen wichtig, weil wir, das heißt die Medizin, heute weiß oder wissen, dass praktisch jede chronische Krankheit, das heißt also Rheuma, Krebserkrankungen, Demenz, letztendlich auch eine chronische Krankheit, Herzinfarkt, was im Übrigen auch eine chronische Krankheit ist, und so weiter, bis hin zum Alterungsprozess, den man eben auch als Krankheitsprozess auffassen kann. All diese chronischen Krankheiten und praktisch alle chronischen Krankheiten sind die Folge von Jahre bis jahrzehntelangen Entzündungsprozessen, eben dieser Silent Inflammation. Wenn man das weiß, also eine wesentliche Frage oder ein wesentlicher Punkt in unserem Podcast ist ja immer wieder die Longevity, die Langlebigkeit und die Frage, was kann ich tun, um in einem möglichst guten Zustand möglichst alt zu werden. Und wenn man weiß, dass Entzündungsprozesse, stille oder leise Entzündungsprozesse, die über Jahre und Jahrzehnte anhalten, dass die praktisch die Basis von chronischen Krankheiten sind, dann ist es natürlich wahnsinnig attraktiv, sich die Frage zu stellen, was verstärkt diese Entzündungsprozesse, beziehungsweise wie kann ich die bremsen? Wir machen aber gehen nochmal einen Schritt dazwischen, nochmal einen Zwischenschritt und stellen uns die Frage, kann man das messen? Das ist ja eine Frage, die vor allem Patienten immer wieder stellen, völlig zu Recht im Übrigen. Wenn Patienten zum Doktor kommen und der Doktor ihnen auch was erzählt, dann ist oft die Frage, kann ich das messen? Gibt es irgendwas, womit ich das belegen kann? Das ist hier eben nicht ganz einfach, weil es sich eben wirklich um ganz leise, deswegen eben auch stille, deswegen silent Entzündungsprozesse handelt. Es gibt genau genommen nur einen einzigen Parameter, den man sozusagen in der Hausarztpraxis oder sagen wir in der normalen Arztpraxis messen kann. Das ist das HSCRP, das heißt Sensitive CRP, das eben diese Entzündung anzeigen kann. Punkt, machen wir einen Schritt weiter und stellen uns nochmal die Frage, was ist denn eigentlich eine Entzündung? Denn auch das ist ja wichtig zu wissen, wenn wir von Entzündungsprozessen sprechen, auch wenn es leise sind, was ist eigentlich eine Entzündung? Und dann wird einem, wenn man das versteht, auch sofort klar, welche Dramatik eigentlich eine Entzündung hat. Eine Entzündung ist definiert in der Medizin durch Rötung, Schwellung, Funktionseinschränkung und Schmerzen. Diese vier Kriterien, Rötung, Schwellung, Funktionseinschränkung, Schmerzen. Eine Entzündung haben Sie zum Beispiel, wenn Sie Ihren Unterarm auf eine heiße Herdplatte legen. Dann passiert nämlich genau das. Wenn Sie Ihren Unterarm auf eine heiße Herdplatte legen, können Sie sich vorstellen, dann schwillt das an, es wird rot, es tut weh und Sie können den Unterarm auch nicht mehr so richtig einsetzen. Also das sind die Kriterien einer Entzündung. Und diese kleinen Entzündungsprozesse, die natürlich genau so ablaufen, an verschiedenen Stellen in ihrem Körper sind eben, ich wiederhole mich, in der Lage, praktisch chronische Erkrankungen aller Art, alles, was sie kennen, auszulösen. Ja, Punkt. Das war sozusagen mein Intro.
Da habe ich natürlich gedacht, weil wenn Sie sagen, dass man dem Körper über Jahre schaden kann, Sie wissen ja, ich bin immer gerne sozusagen gerne auf leichte Lösungen aus. Kann man das auch wieder rückgängig machen dann? Also sprich, gar nicht, dass man schon irgendwas entdeckt hat, also sprich, dass man schon Krebs bekommen hat oder eine Herzerkrankung, aber dass man vielleicht einfach weiß, ach na ja, die letzten Jahre, Jahrzehnte habe ich mich vielleicht gar nicht so gut um meinen Körper gekümmert, sei es ernährungstechnisch, bewegungstechnisch, und jetzt möchte ich aber gerne was machen. Wie gesagt, es liegt noch nichts vor. Kann man das dann halt auch wieder rückgängig machen oder speichert der Körper so etwas ganz stark? Ich weiß, das ist schon lange her, dass mir ein Hausarzt gesagt hat, nee, wenn ein Raucher aufhört zu rauchen, so nach 2 Jahren wäre alles wieder tutti, so nach dem Motto, das würde die Lunge dann schon verzeihen. Das war mal aus einem Gespräch heraus. Und da habe ich nur gedacht, echt jetzt, wenn man über Jahre, Jahrzehnte geraucht hat? Naja, auf jeden Fall, das war nur ein kleiner kurzer Exkurs. Sie kennen mich ja. Aber nochmal zurück, kann ich das wieder rückgängig machen oder speichert der Körper das? Und selbst wenn ich dann plötzlich mich gesund ernähre, kann er 10 Jahre später immer nochmal sagen, nee, du hast mich schlecht behandelt, jetzt ist das die Strafe.
Also prinzipiell sind Entzündungsprozesse aufzuhalten und bis zum gewissen Grad natürlich auch rückgängig zu machen. Es kommt so ein bisschen drauf an, und auch das mit dem Rauchen, also vom Prinzip ist beides richtig. Wenn jemand raucht, meinetwegen, der fängt mit 16 an zu rauchen und hört mit 20 auf und hat bis dahin aber keine durch das Rauchen verursachte Gefäßveränderung, dann ist das am Ende kein Problem. Das heißt, wenn durch das Rauchen oder durch eben auch entsprechende Ernährung oder durch Übergewicht oder dadurch, dass ich keinen Sport mache oder all das zusammen, irreversible Veränderungen im Körper entstanden sind, wie beispielsweise Gefäßsklerose, ja, oder am Ende, wenn es über Jahrzehnte geht, auch eine Sklerose im Gehirn, das ist natürlich irgendwann nicht mehr rückgängig zu machen. Deswegen spreche ich auch lieber davon, das ist ein Entzündungsprozess, eine Schraube. Ich stelle mir mal eine Schraube vor, an der man drehen kann. Und entweder dreht man sie schneller, dann fördert man eben diesen Entzündungsprozess, oder man dreht sie eben langsamer, dann bremst man ihn. Der Entzündungsprozess oder die Entzündungsprozesse werden natürlich alleine auch durch unser Alter und alles, was damit zusammenhängt, gefördert. Deswegen würde im Übrigen auch, das sage ich gerne nochmal, das wiederhole ich gerne nochmal an dieser Stelle, der Alterungsprozess ist auch sozusagen eine chronische Krankheit. Man kann den Alterungsprozess oder man sollte den Alterungsprozess als Krankheit auffassen. Das ist sicherlich erstmal ein bisschen schwer verständlich, aber er ist eben auch die Folge von diesen Silent Inflammation Prozessen. Insofern ist auch das Altern letztendlich die Folge von Krankheitsprozessen, von Silent Inflammation. Und uns allen ist natürlich klar, wir können den Alterungsprozess verlangsamen. Darüber sprechen wir ja hier ganz oft. Aber wir können ihn nicht aufhalten. Wir werden auch irgendwann sterben. Ich würde aber ganz gerne nochmal einen anderen Punkt aufgreifen, den Sie gerade in Ihrer Frage mitformuliert haben, Frau Stoll. Und zwar haben Sie von leichter Lösung gesprochen. Und das stößt mir auf. Wenn ich im Leben Erfolg haben will, wenn ich es mir sozusagen in diesem Leben zeigen will, wenn ich Freude haben will an diesem Leben, wenn ich beruflich was erreichen will, wenn ich vielleicht auch irgendwelche anderen Ziele habe in diesem Leben, seien es sportliche Ziele, sei es, dass ich verschiedene Dinge auf dieser Welt sehen will, das ist nie einfach. Die spannenden Dinge in diesem Leben sind nie mit einfachen Lösungen, sondern es bedarf in der Regel einer Überlegung, wie komme ich dahin, dann eines Plans und dann eines systematischen Vorgehens. Und die Gesundheit unseres Körpers ist so essentiell. Unser Körper ist das Wichtigste, was wir haben. Ich habe es schon oft in unseren Folgen erzählt. Und da ist die leichte Lösung mit Sicherheit nicht gut. Sie sollten sich wirklich, wirklich immer wieder Gedanken machen über Ihren Körper, über Ihre Gesundheit, über Ihre geistige Gesundheit, über Ihre körperliche Gesundheit. Und nicht sagen, auch leichte Lösung, komm, ich werde jetzt mal ein bisschen weniger Zucker essen und ich rauche jetzt auch nur noch 10 Zigaretten statt 20 und dann ist das schon gut und das mache ich auch nur eine Woche. Also ich übertreibe natürlich ein bisschen, nicht klar. Aber es ist, glaube ich, rübergekommen, was ich sagen wollte.
Ja, also ich nehme jetzt mal für mich mit. Ich würde diese Folge hören und denken, ha, ich war da aber schon mal echt nicht so gut zu meinem Körper, dass ich aber sagen, okay, komm, das Kind ist noch nicht in den Brunnen gefallen, vor allem wenn du halt noch nicht krank bist, in welcher Art und Weise auch immer. Das heißt, das Kind ist noch nicht in den Brunnen gefallen, du kannst was machen. Aber dann kommen wir doch zu den Punkten vielleicht. Sie haben ja
Ja,
schon halt auch ganz viel, ja.
sorry, wenn ich an dieser Stelle ins Wort falle. Sie sollten so früh wie möglich anfangen, sich Gedanken zu machen. 30, 40 ist genau das richtige Alter. Aber um dieses Bild nochmal aufzunehmen, was Sie gerade gesagt haben, solange das Kind noch nicht, was Sie gerade gesagt haben, Frau Stoll, solange das Kind noch nicht in den Brunnen gefallen ist, selbst wenn das Kind am Brunnen steht schon, hat es immer noch Sinn, sich die Frage zu stellen, was kann ich tun, damit es nicht reinfällt? Ja, also es ist schon sinnvoll, dafür zu sorgen, dass das Kind nicht in den Brunnen reinfällt, wenn es zu Hause losläuft, aber auch wenn es auf dem Weg ist. Und wie gesagt, wenn es am Brunnen steht, ist es immer noch sinnvoll, sich die Frage zu stellen, was kann ich tun, damit es nicht reinfällt? Also ich will damit sagen, es ist vielleicht nie zu spät, etwas zu verändern, aber Sie sollten so früh wie möglich anfangen.
Ja gut,
So.
aber damit wir jetzt nicht all unsere Hörer verlieren, die schon 50 sind und aufwärts. Also natürlich wäre es optimal mit 30, 40 sozusagen zu sagen, ey, jetzt muss ich wirklich was machen. Aber nein, bitte auch, liebe Hörer, alle, die 50 sind, bitte, bitte, hört weiter zu. Dr. Burkhard Jahn hat auch für diese Hörer etwas im Angebot. So, Herr Jahn, jetzt drehen Sie mal
Genau,
das.
und dann gehen wir sozusagen in medias res und auch das greife ich gleich nochmal auf, die älteren Hörer. Wir werden natürlich gleich über Ernährung sprechen. Das ahnen Sie ja schon und unsere Hörer ahnen es auch schon. Aber ich will eben noch zwei andere Aspekte erwähnen, und zwar einmal den Aspekt Stress. Wir wissen heute, dass eben Stress, chronischer Stress, auch etwas ist, was Entzündung fördert. Deswegen sprach ich übrigens auch nicht nur von der körperlichen, sondern auch von der mentalen Gesundheit. Der Mensch ist ja immer als ganzheitliches System zu verstehen. Und ich möchte fast sagen, Lieblingsthema Sport ist massiv in der Lage, Entzündungsprozesse zu bremsen. Und deswegen appelliere ich erneut an dieser Stelle dafür, tun Sie was für Ihren Body. Und Sport heißt eben auch nicht, sich nur aufs Fahrrad zu setzen oder ein bisschen Gartenarbeit. All das ist gut. Spazieren gehen ist auch gut, sondern Sport heißt richtig in den Schweiß kommen. Und weil Sie ja gerade gesagt haben, wir wollen auch unsere 50 Jahre alten Hörer sozusagen bei der Stange halten. Mich hat mal sehr beeindruckt eine Frau, die war über 70. Und hat angefangen mit Sport und hat dann auch in den sozialen Netzwerken eine Bildfolge veröffentlicht, wie sie also vorher ausgesehen hat, wie sie davor ausgesehen hat. Und diese Frau hat sich so dramatisch verändert. Also es ist in der Tat nie zu spät, etwas zu verändern. Trotzdem ist es natürlich richtig, fangen Sie so früh wie möglich an. Aber selbst wenn Sie 70 sind, wenn Sie 75 sind, haben Sie immer noch die Möglichkeit, was zu verändern. So, jetzt kommen wir zur Ernährung. Ich habe ja von der Schraube vorhin gesprochen, an der man drehen kann, um Entzündungsprozesse zu beschleunigen, die man also schneller drehen kann oder langsamer. Fangen wir mal mit den Dingen an, die Entzündungen fördern, die sozusagen die Entzündungsschraube schneller drehen lassen. Und da greife ich auf etwas zurück, was wir in unseren letzten beiden Folgen besprochen haben, nämlich Zucker. Zucker ist ein massiver Entzündungsförder und ich erlaube mir auch noch mal etwas aufzugreifen, was wir am Ende unserer letzten Episode besprochen haben. Und ich hoffe, ich trete Ihnen jetzt nicht zu nahe, Frau Stoll. Da haben wir nämlich von Cola-Getränken und anderen Softdrinks gesprochen. Und da haben Sie gesagt, naja, sollte man ja vielleicht auch nicht verteufeln. Und ich erlaube mir, das nochmal aufzugreifen. Also Zucker ist wirklich ein massiver Entzündungsförderer. Und diese Softdrinks würde ich nicht trinken. So, dann
Ich
müssen wir mal
grätsche
sprechen.
kurz rein, ich grätsche kurz
Grätschen Sie.
rein. Ja, und zwar, ich mag ja die Cola, die normale mit Zucker nicht. Ich trinke ja Zero. Aber das ist ein neues Fass. Also von daher,
Besser.
dann sagen Sie mir wieder
Besser.
Zuckerersatzstoffe. Aber
Ja.
das nur eben ganz kurz. Nein, die normale Cola, also nein, Punkt, weil das ist mir einfach zu süß. Und wenn, dann gönne ich mir tatsächlich eine Zero. Aber das nur am Rande und nein, natürlich treten Sie mir nicht auf die Füße. Ich hoffe, ich habe Sie nicht durcheinander gebracht und Sie haben Ihren
Nein, haben Sie nicht.
Gedankengang behalten.
Haben Sie nicht. So, ein anderer Punkt sind die Fette, über die wir reden müssen an dieser Stelle. Und ich erlaube mir auch nochmal auf unsere Fettfolge zu verweisen. Die haben wir im letzten Jahr aufgenommen und die war sehr schön. Hören Sie da nochmal rein und hören Sie sich vor allem den Aspekt über die Omega-6-Fette versus Omega-3-Fette an und über die gehärteten Fette. Die Omega-6-Fette und die gehärteten Fette sind massive Entzündungsbeschleuniger. Die Omega-6-Fette, das wiederhole ich gerne nochmal an dieser Stelle, sind vor allem im Sonnenblumenöl enthalten. Und das Sonnenblumenöl ist so in der Vorstellung vieler Menschen ungefähr in einer Liga mit dem Zucker, weil viele Menschen glauben, sie essen ja kaum Zucker oder gar keinen Zucker. Und viele Menschen glauben auch, sie essen kein Sonnenblumenöl. Und bei beiden täuschen sie sich. Das Sonnenblumenöl ist billig und weil es billig ist, wird es wahnsinnig gerne verwendet. Sie können davon ausgehen, immer wenn Sie irgendwelche Dressings essen, ist Sonnenblumenöl mit drin. Die Lebensmittelindustrie baut es Ihnen an ganz, ganz vielen Stellen ein. Das heißt, wenn Sie das Sonnenblumenöl, also erstmal sollten Sie überhaupt kein Sonnenblumenöl zu Hause haben, das würde ich sofort eliminieren aus dem Küchenschrank. Und Sie können davon ausgehen, dass Ihr Konsum an Sonnenblumenöl höher ist, als Sie denken. Und damit eben auch an Omega-6-Fetten, denn da sind Sie zum Großteil drin. Was kann ich tun, um dem entgegenzuspielen? Da gibt es eben den Good Guy, das sind die Omega-3-Fette. Also die Omega-6-Fette sind sozusagen der Bad Guy und die Omega-3-Fette sind der Good Guy. Und wo sind die Omega-3-Fette drin? Die sind im Fischöl drin oder, was ich besser finde, Algenöl. Das Algenöl ist ja die vegane Variante. Also ich nehme selbst Algenölkapseln ein und jeder Mensch, der in seiner Familie Herzinfarkt oder Schlaganfall hat, bei Papa, Mama, Oma, Opa oder auch Demenz, sollte unbedingt Algenölkapseln, also Omega-3-Fette, als Gegenspieler einnehmen. Im Übrigen an dieser Stelle auch, weil eben wir wissen, dass Demenz und Gefäßsklerose chronische Krankheiten sind. Silent Inflammation sind also die Folge von Jahr- oder jahrzehntelangen Silent Inflammation-Prozessen. So, und damit Sie sich schützen, wenn Sie eine genetische Vorbelastung haben, sollten Sie den Gegenspieler der Omega-6-Fette eben Omega-3-Fette einnehmen. Und das kann man am besten machen mit Algenöl.
Ich muss ganz kurz sagen, eine Kollegin
Ja.
tatsächlich, die mir letztens gerade, oh Mann, Stolli, ich habe jetzt alle Folgen von euch gehört, kommt endlich wieder was Neues. Und sie sagte, und ich bin schon fast missionarisch im Bekanntenkreis unterwegs. Sonnenblumenöl habe ich erstmal sofort weggeschmissen. Das ist ja der größte Müll. Und sie sagte so, ich mag schon gar nicht mehr mit den Leuten reden, beziehungsweise die sagen schon mal, hör auf, wir wissen schon Bescheid, Stolli und der Doc. Nur so viel dazu. Also wir haben zumindest eine Hörerin erreicht, die sagt, so, Sonnenblumenöl, zack, weg. Ab in die Tonne. Okay, gut, ich habe sie schon wieder unterbrochen.
Um diese Hörerin mit der Frage, macht ihr auch nochmal was Neues an der Stelle sozusagen zu befriedigen? Distelöl ist spielt in der gleichen Liga. Ich glaube, das haben wir damals nicht mit erwähnt in der
Nein,
Folge. Das
tatsächlich nicht,
war, ich
nein.
müsste nochmal reinhören. Also Distelöl spielt in der gleichen Liga, ist nicht so populär wie Sonnenblumenöl. Deswegen erwähne ich das allenfalls sozusagen an zweiter Stelle. Aber Distelöl ist auch ein Öl, was durchaus relativ viel verwendet wird und praktisch in der gleichen Liga spielt, auch einen sehr, sehr hohen Omega-6-Fettanteil hat. Also ebenfalls wegschmeißen. Ja, ein anderer Punkt, über den wir an der Stelle unter dem Stichwort Silent Inflammation sprechen sollten, ist die Frage nach Bio-Lebensmitteln. Ich habe ja schon wiederholt erwähnt, dass ich ein Fan von Bio-Lebensmitteln bin. Ich weiß natürlich, dass die in aller Regel teurer sind als die konventionellen Lebensmittel, aber es lohnt an der Stelle wirklich in den eigenen Körper, in die eigene Gesundheit zu investieren, denn wir wissen, dass Pestizide Entzündungsförderer sind. Und in Bio-Lebensmitteln oder Bioprodukten sind Pestizide eben nicht enthalten, zumindest keine chemisch-synthetischen. Deswegen ist es sinnvoll, zumindest Obst und Gemüse würde ich immer, immer, immer in Bio-Qualität kaufen. Die Bio-Lebensmittel haben ja bestimmte Richtlinien, bestimmte Kriterien, die sie erfüllen müssen. Und sie dürfen eben auch einige Zusatzstoffe verwenden. Wesentlich weniger als konventionell hergestellte, aber sie dürfen eben auch einige Zusatzstoffe verwenden. Und es gibt einige Bio-Labels, die nochmal darauf achten, dass ihre Kriterien schärfer sind. Dazu zählen zum Beispiel Demeter, Bioland, Naturland.
Habe ich aber auch noch eine Frage. Und
Ja, klar.
zwar, das habe ich halt mal gehört, ich habe mir Natron gekauft, aber es noch nicht ausprobiert. Wenn es nicht immer klappt mit den Bio-Lebensmitteln, dass es auf jeden Fall schon mal sehr hilfreich sein soll, beispielsweise Tomaten oder von mir aus auch Weintrauben, also abzuwaschen, da ganz klar, aber mit, ich weiß jetzt nicht die Dosis, ich meine ein Esslöffel Natron und Wasser, das würde halt auch schon mal helfen. Haben Sie da schon mal was von gehört? Natürlich soll das keine Alternative zu Bio-Lebensmitteln sein.
Also ich würde es anders sagen. Ich würde in der Tat Obst und Gemüse für den Hausgebrauch immer in Bioqualität kaufen. Und wenn Sie dann mal beim Italiener essen, Tomate Mozzarella, und der eben keine Tomaten in Bioqualität hat, dann ist das eben so. Da frage ich auch nicht nach im Übrigen. So, aber wenn Sie eben zu Hause, wenn Sie sich eben angewöhnen, für den Hausgebrauch Obst und Gemüse immer in Bioqualität zu kaufen, dann ist es auch nicht schlimm, wenn Sie unterwegs sind, Obst oder Gemüse in konventioneller Qualität kaufen. Punkt. Das ist meine Antwort dazu.
Okay, gut. Ich habe nur gedacht, Sie kennen diesen Tipp, Trick. Keine Ahnung. Okay, gut.
Worüber wir auch relativ selten eigentlich sprechen, sind Obst und Gemüse. Das erwähne ich immer so am Rande mal, aber eine richtige Folge darüber haben wir noch nicht gemacht. Und deswegen erlaube ich mir an dieser Stelle, Obst und vor allem Gemüse nochmal mit zu erwähnen, weil das wirklich Entzündungsblockierer sind. Und deswegen habe ich uns in diesem Zusammenhang auch die Bio-Lebensmittel erwähnt. Und ich propagiere und wiederhole mich auch gern nochmal an dieser Stelle, Obst und Gemüse in Bio-Qualität und Obst und Gemüse natürlich essen. Und zwar mehrere Portionen am Tag und eben auch bunt. Essen Sie bunt. Warum? Weil das Gesunde an Obst und Gemüse sind ja die Polyphenole, die sekundären Pflanzenstoffe. Und die verschiedenen Farben von Obst und Gemüse entsprechen eben verschiedenen Polyphenolen, verschiedenen sekundären Pflanzenstoffen und deswegen eben möglichst bunt essen. Insbesondere unter dem Gesichtspunkt der Antiinflammation, also der Entzündungsbremsung, erwähne ich Brokkoli beispielsweise, rote Beete. Das sind Gemüsesorten, die Sie regelmäßig mehrmals pro Woche essen sollten. Ein Gewürz im Übrigen, das sie ebenfalls regelmäßig zu sich nehmen soll, und das habe ich auch, glaube ich, schon mal erwähnt, ist Kurkuma. Auch Kurkuma hat eine entzündungshemmende oder entzündungsbremsende Eigenschaft. Ich habe ja, glaube ich, schon mal erwähnt, dass ich morgens immer einen Eiweißshake als Frühstück nehme. Und in diesen Eiweißshake kommen verschiedene Dinge rein, unter anderem ist Kurkuma. Bei Kurkuma und anderen, ja, Obst, genau genommen auch Gemüsesorten, ist es zudem eine pfiffige Idee, Pfeffer mit dazu zu nehmen. Warum? Weil der Pfeffer dafür sorgt, dass die sekundären Pflanzenstoffe oder sagen wir mal, dass die Vitalstoffe aus dem Obst und aus dem Gemüse besser vom Darm ins Blut kommt. Deswegen ist in meinem Eiweißshake morgens in der Tat auch immer ein bisschen Pfeffer mit drin. Das ist vielleicht etwas schwer vorstellbar, aber es ist tatsächlich drin. Also ich würde auch nicht sagen, dass der sehr lecker ist, sondern man kann ihn gut trinken. Also da ist immer Kurkuma mit drin, Zimt nachgeben ist auch immer mit rein und ein bisschen Pfeffer ist auch mit drin. Das ist immer mein Frühstück. Und ich werde satt davon, weil die Eiweiße eben auch sättigen. So, Frau Stoll lacht im Übrigen, amüsiert sich gerade köstlich. Ich weiß nicht so richtig, worüber, wenn ich ehrlich sein
Weil
soll.
Sie gesagt haben, es schmeckt nicht so gut. Also ich meine, wir
Nein,
müssen
nein,
ja.
nein, 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 nein. Also ich hoffe, das habe ich nicht. Ich habe nicht gesagt, es schmeckt nicht so gut. Das habe ich hoffentlich nicht gesagt. Also natürlich schmeckt die gezuckerte Vollmilchschokolade, die schmeckt auf jeden Fall süßer als mein Eiweißshake morgens. Aber auch, ich trinke den eigentlich ganz gern.
Gut, dann haben wir das Gott sei Dank nochmal geklärt, weil ich denke, er macht da voll die Werbung für seinen Eiweißshake, warum er den nimmt, warum der gesund ist und dann so, aber ja, gut, schmeckt jetzt nicht so gut.
Naja, also
Aber vielleicht
nee.
habe ich das auch falsch verstanden, weil Sie gesagt haben, ja, mit dem Pfeffer ist das natürlich vielleicht auch ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Aber wir haben das ja nochmal aufgeklärt. Alles gut, also.
Gut, wir können ja gerne noch mal einen Moment verweilen an der Stelle. Was ist denn die Aufgabe eines Frühstücks, insbesondere wenn Sie einen Tag vor sich haben, an dem Sie gefordert sind? Sie brauchen Energie, Sie wollen gesättigt sein und Sie wollen vielleicht noch was für Ihre Muckis tun. So, und da ist ein Eiweißshake natürlich das Beste, was Sie tun können. So, wir kommen noch mal zu etwas Vergnüglicherem. Wenn der ein oder andere Hörer möglicherweise denkt, oh, nun erzählt er immer, dass ich keinen Zucker essen soll und dass es nicht so süß sein soll und das ist ganz furchtbar. Und jetzt sagt er auch noch, sein Eiweißshake ist kein Hochgenuss, den mache ich gar nicht mehr hören. Dann habe ich jetzt eine positive Nachricht, nämlich Schokolade. So, jetzt gucke ich Frau Stoll einmal. Ah, Frau Stoll, es war ein anerkennendes Nicken, was Frau Stoll mir jetzt geboten hat hier am Bildschirm. Also Schokolade, nämlich der Kakao. Der Kakao ist entzündungshemmend. Sowieso auch ein Polyphenol, auch ein sekundärer Pflanzenstoff. Deswegen ist Schokolade ein gutes Produkt. Kaffee im Übrigen auch, aus dem gleichen Grund. In der Tat haben wir auch regelmäßig Schokolade zu Hause und ich bemühe mich auch, nicht jeden Tag, aber mit einer gewissen Regelmäßigkeit, 1 bis 2 Stücke Schokolade zu essen. Zugegebenermaßen ist es eben nicht die Vollmilchschokolade, die voll von Zucker ist, sondern es ist, wie Sie sich vorstellen können, ein Bioprodukt. Und es hat einen relativ hohen Kakaoanteil von ungefähr 70%. Vielleicht auch ein bisschen mehr. Ich müsste jetzt ehrlich gesagt auf die Verpackung gucken.
Ich grätsche schon wieder rein. Ich habe gehört,
Grätschen Sie.
Kaffee ist auch gesund, weil Sie kennen doch bestimmt diese ganzen Geschichten. Dann ist Kaffee gesund, dann ist Kaffee schädlich, Kaffee auf nüchternem Magen bitte nicht. Aber Sie haben gesagt, Kaffee ist auch gesund. Sie haben das in einem Atemzug mit dem Kakao erwähnt. Von daher, ich hätte es gerne nochmal gehört. Kaffee ist gesund, ja?
Ja,
Punkt. Gut.
genau. Sollte es heute auch keinen Zweifel mehr geben. Also wer heute sagt, Kaffee ist ein Problem, der hat all die Studien verpasst, die es dazu gibt. Also aus dem gleichen Grund wie der Kakao, es ist eben die Kaffeebohne, die sekundären Pflanzenstoffe, die Polyphenole, also Kaffee ist in Ordnung. Gibt eine Reihe von Studien, kann man gerne recherchieren, wenn man das möchte. Wir haben ja diesen Podcast mal begonnen in grauer Vorzeit mit der Überlegung, einen Podcast zu Vitalstoffen, zu Vitamin- und Mineralstoffen zu machen. Und haben uns dann ja im Laufe der Zeit weiterentwickelt. Und jetzt möchte ich gerne sozusagen back to the roots und möchte Ihnen das Vitamin C, über das wir übrigens eine ganze Episode gemacht haben, eine sehr schöne, wie ich finde, das Zink und das Vitamin D nochmal ans Herz legen. Vitamin D war übrigens die erste Episode, die wir gemacht haben. Auch da können Sie gerne nochmal reinhören. Und insbesondere das Vitamin C. Ich habe damals in der Episode über Vitamin C gesagt, eins meiner Lieblingsvitamine, weil es so unproblematisch ist, ein so wahnsinnig sympathisches Vitamin, weil es so völlig, ein völlig unkomplizierter Zeitgenosse ist. Und das Vitamin C ist einfach entzündungshemmend. Wenn Sie also mit einer entzündlichen Erkrankung, wie beispielsweise Gelenkentzündung oder Ähnlichem zu tun haben, ist es eine sinnvolle Idee, auch Vitamin C gerne als Supplement mit dazu zu nehmen. Achtung, ich habe nicht gesagt, nehmen Sie Vitamin C ein und Sie kriegen Ihre Entzündung weg. Das habe ich nicht gesagt. Es ist ein Baustein in alledem, das, was ich hier gerade erzähle, es ist ein zusätzlicher Baustein. Dann habe ich gesprochen über Obst und möchte eine Gruppe besonders herausstellen, sind die Beeren. Beeren haben in besonderer Form entzündungshemmende Polyphenole und Beeren sollten Sie regelmäßig essen. Auch im Winter. Bei den Beeren variieren Sie bitte auch. Nehmen Sie verschiedene Beeren, Erdbeeren, Blaubeeren, auch die Stachelbeere, die ja nicht so populär ist. Hier gilt das Gleiche wie das, was ich bei Obst und Gemüse gesagt habe. Verschiedene Farben entsprechen unterschiedlichen Polyphenolen. Also Beeren sind besonders, besonders, besonders gut und sollten regelmäßig bei Ihnen auf dem Speiseplan stehen. So, und jetzt kommt mein erstmal letzter Punkt, Nüsse. Essen Sie verschiedene Formen von Nüssen, bauen Sie auch Nüsse mit in Ihren Ernährungsplan ein. Wir könnten das fortführen. Es gibt noch verschiedene Gewürze, die man mit erwähnen kann, aber mir geht es einmal mehr darum, dass Sie einen roten Faden haben, wie Ihre Ernährung entzündungshemmend aussehen kann. Und wenn Sie mir das noch erlauben, Frau Stoll, ich würde gerne auch heute mal wieder ein Buch empfehlen. Das hat ja schon fast eine gewisse Tradition bei uns, dass ich hin und wieder Bücher empfehle. Und zwar gibt es einen Autor, der die These vertritt, dass man Arthrose, was ja eigentlich Gelenkverschleiß ist, dass man Arthrose eben auch als eine Entzündungserkrankung verstehen kann. Und der die These vertritt, dass man Arthrose im Wesentlichen ernährungsmedizinisch behandeln kann. Der Mann heißt Dr. Feil, Feil mit F im Übrigen, Feil, Dr. Feil. Und der hat ein Buch geschrieben, Arthrose endlich heilen. Das ist bei GU erschienen. Das, was er schreibt, findet meine Unterstützung. Also halte ich für uneingeschränkt richtig.
Ich habe noch eine kurze Frage, weil Sie vorhin auch ein bisschen über Gewürze, oder nein, Sie haben Gewürze angesprochen. Wir hatten jetzt über Kurkuma gesprochen. Habe ich Sie das schon mal gefragt? Was halten Sie denn von Zimt?
Ja, wenn Sie gut zugehört haben, liebe Frau Stoll, habe ich erzählt, dass in meinem Eiweißshake morgens auch Zimt mit drin ist.
Ah, das habe ich überhört, als Sie erwähnt haben, dass Sie Zimt in Ihren in Ihr Frühstück packen. Sagen wir
Genau,
es
in
mal
meinem
so.
Frühstück
Ihr kika-köstliches Frühstück.
Zimt hat übrigens noch eine Wirkung. Zimt senkt den Zucker, den Blutzucker. Ist also für Diabetiker super. Also Diabetiker sollten regelmäßig Zimt zu sich nehmen. Das habe ich übrigens auch das habe ich in meinem Buch geschrieben, Der gesunde Mensch. Da gibt es ein Diabeteskapitel jetzt. Und in diesem Diabeteskapitel habe ich mich recht ausführlich auch über Zimt ausgelassen. Zimt ist zuckersenkend. Also insofern ist Zimt nicht nur entzündungshemmend, sondern auch zuckersenkend und in jedem Fall eine gute Idee. Und auch deswegen morgens in meinem Eiweißshake, in meinem leckeren, wunderbaren, cremigen Eiweißshake mit enthalten.
Jetzt machen Sie sich Ihnen selber so ein bisschen schmackhafter. Nein, okay, Scherz, das reicht jetzt auch mit dem, mit Ihrem
Und wir
Frühstücksshake.
sind ja ein bisschen böse. Morgens erster Advent. Wir nehmen das am Samstag vor dem ersten Advent auf und Frau Stoll ist böse zu mir.
Ja, noch ist ja nicht Weihnachten, noch darf ich, obwohl, nein, das Christkind sieht ja alles. Okay, aber das heißt, jetzt haben wir doch eigentlich ganz, ganz viele Punkte den Hörern mitgegeben. Das ist doch eigentlich ganz, ganz fein. Oder sagen Sie nie, das brennt mir noch auf den Nägeln, das müssten wir auch noch unbedingt erwähnen.
Nein, ich denke, wir haben es rund gemacht und mir ging es darum, dass Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, so einen roten Faden haben und wissen, was ist eigentlich Silent Inflammation, warum ist das wichtig, warum sind stille Entzündungen etwas Entscheidendes für meinen Alterungsprozess und warum sollte ich gucken, dass ich da bremsend drauf einwirke. Ernährung ist eine dicke Schraube, ich habe Ihnen einiges erzählt und Sport ist eine andere ganz dicke Schraube.
Und ich erwähne nochmal, egal ob Sie 30, 40, 50 oder 60 sind, wenn Sie heute Lust bekommen, damit anzufangen, machen Sie das. So, Alter ist kein Grund, es nicht zu tun.
Und da ich ja gerne das letzte Wort habe, sage ich, und selbst wenn Sie 70, 75 und älter sind, dann ist es immer noch sinnvoll. Wie gesagt, ich hatte es ja vorhin schon mal erzählt, ich war sehr beeindruckt von einer Frau über 70 war. Sie hat angefangen mit Sport und der Körper hat sich dramatisch verändert und ist eben auch ja, jünger geworden, ja.
Sehr gut. Okay, dann haben wir das für heute. Haben wir schon einen Ausblick? Ich denke, eine Folge vor Weihnachten dürften wir noch hinbekommen zeitlich. Schwebt Ihnen irgendwas Spezielles vor oder sagen wir einfach, es soll eine Weihnachtsausgabe werden und wir schauen dann mal, was wir draus machen? Oder haben Sie was, wo Sie sagen, doch, das würde ich ganz gerne vor Weihnachten noch unterbringen?
Also ich finde ja, find ja Weihnachten ist eine fantastische Zeit. Ich war gestern mit meiner Frau auf einem Weihnachtsmarkt und es war so herrlich und wunderbar und romantisch. Deswegen sollten wir unbedingt in der Vorweihnachten, also kurz vor Weihnachten, auch eine Weihnachtsfolge machen, in irgendeiner Form etwas zu Weihnachten. Und ich gebe gerne auch schon mal einen Ausblick über das für das nächste Jahr. Ich habe ja beim letzten Mal gesagt, ich habe mich in das Thema Ernährung wieder verliebt und wir werden sicherlich noch ein bisschen bei dem Thema Ernährung bleiben, werden über vegetarische, vegane Ernährung sprechen. Ach so, ich werde übrigens auch noch gerne, möchte auch gerne noch eine Folge machen über die Abnehmspritzen. Auch das hat ja mit Ernährung irgendwo zu tun, die momentan sehr populär sind. Also, es wird im nächsten Jahr mit dem Thema Ernährung auch erst einmal weitergehen.
Ja, sehr schön. Dann bis dahin vielen Dank und bewertet uns, schreibt auf Instagram Dr. Burkhardt-Jahn oder bei mir, macht es schön. Wir hören uns ganz bald wieder.
Alles Gute, tschüss.
Tschüss.